Meine Predigt wird aus verschiedenen Bibelstellen heute Morgen kommen. Getreideernte macht wenig Schlagzeilen heutzutage, denn nur eine kleine Minderheit der Gesellschaft beschäftigt sich mit Arbeit im Bauernhof und dem Getreidefeld. Aber die Erntezeit hat immerhin seinen Effekt auf uns alle, auf den Markt, wo wir einkaufen gehen. Heuer wurde die Getreideernte 11% weniger als im letzten Jahr und die Qualität leidet auch. Es gab eigentlich zu viel Regen und zu wenig Sonne, um die Erntemenge von 2015 zu erreichen. Trotzdem feiern wir immer noch Erntedankfest. Denn der Herr hat uns schon in Europa vieles geschenkt. Jean-François Millet hat ein Ölgemälde von einem betenden Ehepaar im Ackerfeld gefertigt im Jahre 1859. Und dieses Gemälde wurde dann später berühmt, hängt jetzt in der Louvre. Es heißt L'Angelus. Als ich aufgewachsen bin, gab es eine Kopie davon, die als Bild auf die Wand bei uns zu Hause hing. So wurden wir ständig erinnert, für Gottes Gaben immer Dank zu sagen. Erntedank geschieht Jahr für Jahr in der Vergangenheit, in der Zeit von Israel, gab es Laubhüttenfest und Erntedank, und wir feiern es hier in der Gemeinde eine Woche später, weil wir immer am ersten, in der ersten Woche von einem Monat, die gehörlose Gemeinde kommt hier hinein. So, wir machen das für sie frei und deswegen verspäten wir unser Fest eine Woche. Immerhin. Laubhüttenfest für Israel kommt dann später. Am Mittwoch wird Yom Kippur sein, Tag der Versöhnung. Oder Tag der Söhnung, Entschuldige, Tag der Söhnung. Und dann 4 Tage danach fängt die Woche von Laubhüttenfest an. Das Laubhüttenfest, auch in 2. Mose als Fest des Sammelns genannt, war eins von 3 Festzeiten, da jeder Mann Israels vor dem Herrn erscheinen soll. Das erste war Passa, das zweite war Erstlingsfrucht oder Pfingsten und das dritte war Laubhüttenfest. Wir sollen in 5. Mose, Kapitel 16, Verse 13 bis 17 lesen. Und ich lese vor, 5. Mose, Kapitel 16, Verse 13 bis 17. Das Fest der Laubhüten sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kältekufe einsammelst. Und du sollst dich an deinem Fest freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde und der Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände. Und du sollst wirklich fröhlich sein. dreimal im Jahr, soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Sagen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Das kommt etwas seltsam vor, denke ich, zu uns, das ganz Israel, 7 Tage lang in Laubhütten wohnen sollen. Aber es gab 2 Gründe dafür. Der erste finden wir in 3. Mose 23, 40 bis 44. Und in dieser Bibelstelle spricht Gott darüber, dass das zurückschaut nach Ägypten, wo die Menschen in der Sklaverei wohnten. Übrigens, Archäologen haben mittlerweile in den letzten 30 Jahren eine ganze Stadt in Nordägypten ausgegraben, wo Menschen aus Kanaan gewohnt haben, keine Ägypter. Und wie die Bibel das Leben für sie beschreibt, ist dort zu finden. Das ist faszinierend. Und das ist nur eine Stadt von vielen in der Umgebung, nur eine ist bereits ausgegraben worden. Also mir dann kommt es vor, dass das eine Bestätigung von Israel in Ägypten und der Exodus da ist. Übrigens, es gibt einen Film darüber, interessant gemacht, du kannst es mal anschauen, wir haben es in unserer kleinen Bibliothek da hinten. Du kannst mit Lene Baren auf darüber sprechen und vielleicht das mal mit nach Hause nehmen und das mal anschauen. Das ist faszinierend. Aber dieses Laubhüttenfest, das war eine Erinnerung an dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Die Befreiung aus Ägypten. Und da sie in der Wüste gewohnt haben, ohne Häuser aus Stein und Holz, da haben sie dann Erinnerung daran gemacht und sie sind in Laubhütten dann, haben gewohnt 7 Tage lang. Laubhüttenfest ist eine Art Zeltlage, wäre sehr ähnlich wie Zeltlage. Und für manche Menschen ist Zeltlage sehr interessant und für manche Familien ist Zeltlage sehr interessant. Eigentlich für mich nicht, aber ich bejahe das bei jedem anderen. Du fragst mich, warum? Ich war Pfadfinder, okay? Und wir haben das gemacht, bis ich 20 Jahre alt war. Und dann habe ich gemeint, genug. Aber das ist eine ganz tolle Sache. Zeltlage und auch Familie, Zeltlage. Und eigentlich so war es in Israel Jahr für Jahr eine Woche lang. Familien haben arme Menschen zu sich eingeladen und wenn sie auch immer gegessen haben, denn sie haben draußen gekocht und draußen gegessen und wenn sie auch immer draußen dann in dieser Woche gekocht haben, gegessen haben, wurden die armen Leute eingeladen, bei Familien mit zu essen. Kein Fest in Israel hat so viel Freude in die Nation hineingebracht als dieses Fest. Wisst ihr was? Wenn ihr sonst nicht kriegt heute Morgen, verstehe dieses. Gott schenkt Menschen Freude. Gott schenkt Menschen Freude. Und wenn du sagst, bei mir gibt es keine Freude, gibt es Gründe dafür. Kannst herausfinden. Gott schenkt Freude. Wie Gott Dinge sieht und wie Menschen Dinge sehen, das ist eigentlich oft das ganz umgekehrt voneinander. Ich gebe ein Beispiel. Jahr für Jahr gibt es Fasching. Und bei Fasching darf man loslassen, Spaß haben, sündigen, darf ein Narr sein. Danach kommt mehrere Wochen, da man Buße tut. In der Bibel findest du keine Zeit, die Gott einem verschenkt, damit er austoben kann und mehr sündigen kann. Wir sündigen sowieso genug. Was bietet Gott an? Tag der Söhnung. Ich habe es vorher gesagt. Yom Kippur. Tag der Söhnung. Und an diesem Tag war es für Israel dann befohlen, dass sie alle dann fasten sollen und Buße tun sollen für ihre Sünde. Und es soll Versöhnung geben zwischen Mensch und Gott und zwischen Menschen und Menschen. Tag der Söhnung. Ein Tag. Denn alle Menschen sündigen. Auch Gottes Volk. Nach diesem Tag der Söhnung, ich habe es erklärt, okay, vorher, 4 Tage danach, gibt es eine Woche Laubhüttenfest. Und diese Woche Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude. Ein Tag Söhnung, Sünde bekennen, eine Woche Freude. Gottes Gedanken sind wirklich anders als menschliche Gedanken. Im Psalm 32 schrieb David: Wie glücklich ist der Mensch, dem Übertretung vergeben sind und dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Habt ihr die 3 Dinge gehört, die ihr in so 2 Verse schreibt? So vieles auf einmal. Sünde vergeben worden, Nummer 1. Sünde zugedeckt worden, Nummer 2. Übertretungen nicht zugerechnet, steht nicht mehr auf meinem Konto. War da, gehört es mir, aber jetzt steht es nicht mehr auf meinem Konto. Vergebung, Zudeckung, das heißt nicht mehr gesehen, nicht mehr auf meinem Konto stehen. Wie glücklich ist der Mensch, der Gottes Vergebung erlebt hat. Habt ihr bemerkt? Yom Kippur, Laubhüttenfest, Vergebung, Freude. Wenn du fragst, ja, bei mir ist nicht so viel Freude, dann stell die Frage, steht etwas zwischen dir und Gott? Oder vielleicht hast du niemals durchgedacht, wie kann ich Vergebung völlig haben, für das ganze Leben, für die Ewigkeit, wie könnte ich das bekommen? Und es ist in der Bibel beschrieben, wir kommen dazu. Aber sobald man das bekommt, da ist Freude. Und ich möchte mal eine kurze Geschichte lesen von einem Mann, der das erlebt hat. In einem kleinen Büchlein, ich habe dem Mörder meine Tochter vergeben, eine Menge von kleinen Geschichten, die wunderbar sind, wirklich. Und man kann sie sogar hier von uns bekommen. Und die Geschichte ist von einem Mann namens Günther Tietz, gelernter Mess- und Regeltechniker, ist in der DDR aufgewachsen, trotzdem kein Atheist, sondern evangelisch. Und er hat eine Mutter, die richtig gläubig war. Als er Teenager war, hat er den Glauben verworfen. Seine Mutter hat weiter für den Herrn gelebt und hat für ihn gebetet. Und er fing an, die Bibel zu lesen. als sie starb, hat es ihm angegriffen, was Gott für ihn haben wollte. Und dann schreibt er, nachdem anschließend Urlaub mit intensiven Bibellesen, wurde mir mein eigenes falsches Leben drastisch bewusst. Ich bekannte Jesus Christus meine Sünden, bat ihm um Vergebung und darum, in mein Herz zu kommen. Ich erlebte meine Wiedergeburt und war überwältigt von Freude. Seit diesem wunderbaren Erlebnis stehe ich fest im Glauben und genieße jeden Tag die Fürsorge und Herrlichkeit des Herrn und darf ihn bei vielen Gelegenheiten bezeugen. Vergebung für Sünde bringt Freude. Gott schenkt Freude. Und auf diese Weise hauptsächlich kommt die Freude. Vergebung der Sünde bringt Freude. Und das war die Bedeutung von dem Laubhüttenfest. Israel hatte Gottes Vergebung und Befreiung erlebt. Denn in Ägypten, was wir auch übersehen, in Ägypten waren sie Götzendiener. Gott hat sie nicht nur von Ägypten befreit, sondern von Götzendienst befreit. Nun, wieder eine Bibelstelle, neue Bibelstelle. 1. Könige, Kapitel 8. 1. Könige, Kapitel 8. 1. Könige, Kapitel 8. Ich lese Vers 1. Der Tempel zur Zeit Salomos wurde gebaut. Seine eigentlich größte Aufgabe überhaupt von seiner Regentenzeit war, der Tempel Gottes zu bauen. Und als das fertig war, ist es geschrieben, 1. Könige, Kapitel 8, damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Überhäupter der Stämme, der Fürsten, der Geschlechter, der Söhne Israel zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der siebte Monat, am Fest. Am Fest. Das Laubhüttenfest war so groß, dass man bräuchte nur sagen, das Fest. Und so wurde gemeint in Israel das Laubhüttenfest. Und in dieser Zeit wurde der Tempel geweiht. Da fing zum ersten Mal Gottesdienst in den Tempel Salomos an. Und wir lesen später in diesem Kapitel, die Herrlichkeit Gottes ist hineingekommen. Man soll nicht denken, dass es irgendetwas Symbolisches war, buchstäblich so. Die Herrlichkeit Gottes ist hineingekommen und das war so gewaltig, Gottes Herrlichkeit, dass die Priester könnten im Tempel nicht mehr bleiben, sie mussten raus. Und dann möchte ich Verse 64 und 65 mal lesen. Oh, entschuldige, Verse 65 und 66 mal lesen, vorlesen. Vers 65, und Salomo veranstaltete zu jener Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm. Eine große Versammlung von da, wo man nach Hamat hineinkommt, bis an den Bach Ägyptens, also vom Norden bis Süden in Israel, vor dem Herrn, unserem Gott, 7 Tage lang und weitere 7 Tage zusammen, 14 Tage. Am 8. Tag entließ er das Volk und sie segneten den König und gingen zu ihren Zelten, fröhlich und guten Mutes über all das Gute, das der Herr seinem Knecht David und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Habt ihr bemerkt? Noch einmal Freude. Nicht vergessen. Sühnung. Freude. Gottes Vergebung bringt einem Freude. Gottes Vergebung brachte der ganzen Nation Freude. Und das ist etwas, das eine besondere Wirkung in Christen hat. Und ich werde noch mehr dazu sagen. Aber heute feiern wir Erntedank hier in unserer Gemeinde. Was in Deutschland Jahr für Jahr gefeiert wird. Ich bin so dankbar dafür. In meinem Heimatland geht es immer weiter zurück. Der Grund für Thanksgiving, das kommt spät im November. Und der Grund dafür vergisst man in meinem Heimatland allmählich. Ich bin so dankbar, dass es hier Erntedank gibt. Und wir als Christen, wir sollen das auf jeden Fall feiern. Aber es gibt etwas Besonderes für Christen. Etwas Besonderes für Christen. Unsere Freude dauert länger als eine Woche und unsere Freude ist immer noch da, wenn die Ernte schlecht ist. Unsere Freude ist immer noch da, wenn das Leben seine Traurigkeit hat, sogar wenn Traurigkeiten überwältigend sind. Nun danket alle Gott mit Händen, Herz und Mund, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Martin Rickard hat das geschrieben. Er lebte und diente in der Zeit von dem 30-jährigen Krieg. Und er war Pfarrer in Eilenberg im Jahr 1639, mitten im Krieg. Die schwedische Armee hat seine Stadt umgeringt und auch obwohl sie protestantisch waren, waren sie nicht auf die gleiche Seite. Und er hat von der Stadt 30.000 Gulden gefordert. Und sonst wurde er sie erobern. Martin Rinkhardt kam mit Vertreter von der Stadt hinaus und es wurde ihm die Aufgabe gegeben, mit dem General zu verhandeln. Er hat es getan und er hat kein Mitleid bekommen, keine Gnade, 30.000 Gulden. Er drehte sich um und er sagte zu den Menschen von seiner Stadt, die mit ihm waren, lass uns zu dem Herrn kehren und zu ihm beten und ihm um Mitleid bitten. Wir müssen das von ihm bitten, denn wir bekommen das von den Menschen nicht. Und gerade dort vor dem General haben sie sich alle niedergekniet und haben ihre Herzen zu Gott ausgesprochen. Und als das fertig war, war der General so bewegt, dass er die Summe reduziert hat von 30.000 auf 1.000. Das war der Mann, der geschrieben hat, nur danke alle Gott mit Herzen, Hand und Munde. Er hat Gott erkannt. Er hat verstanden, dass auch wenn das Leben ziemlich schief geht, wir haben aus denen, die Gott kennen, Grund zu danken. Immer Grund zu danken. Gut, das ist die erste Bedeutung von Laubhüttenfest. Schaute zurück. Aber Laubhüttenfest hat eine zweite Bedeutung. Diese Bedeutung ist vorwärts schauen. Auf das Kommen des Messias und sein Reich, auch die Rettung, höre gut zu, auch die Rettung von den Nationen, von den Nichtjuden. Ich möchte jetzt noch eine Bibelstelle lesen. Und diese Bibelstelle ist in Zacharia Kapitel 14. Zacharia Kapitel 14 über die Zukunft, wie es eines Tages sein wird. Ist noch nicht geschehen. Es gibt so viel Unruhe im Nahen Osten. Das, was wir hier lesen, ist noch nicht geschehen. Es wird geschehen und es wird Frieden geben. Und hier ist, was es sagt in Vers 16. Zacharia 14, Vers 16. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubieten und das Laubhüttenfest zu feiern. Eines Tages werden alle Nationen diesen Laubhüttenfest feiern. Eines Tages. Und die Juden haben das erkannt. Beim Laubhüttenfest damals haben die Priester 70 Stiere geschlachtet. Denn sie interpretierten 1. Mose 10 zu sagen, dass von Noah es 70 Nationen gegeben hat. Aus Noah und seinen Söhnen 70 Nationen. So alle Menschen gehören zu diesen 70 Nationen. Und deswegen haben sie ein Opfer für jede Nation gehabt in dieser ganzen Woche. Das heißt dann, sie haben gemeint, die werden eines Tages auch zum Glauben an den wahren Gott kommen, an Yahweh, an dem wahren Gott kommen. Jeden Tag im Tempel gingen die Priester bei diesem Laubhüttenfest mit Trompeten um das Altar herum. Am siebten Tag sind sie siebenmal um Altar herum gelaufen und haben die Trompeten gespielt. Kommt das einem etwas Ähnliches vor? Ja? Sie haben gemeint, genau wie Israel siebenmal um Jericho gelaufen ist und dann das siebte Mal siebenmal und die Wände, die Mauern gefallen sind. Es wird eines Tages geschehen, dass die Mauern zwischen den Nichtjuden und Gott fallen werden. Das haben sie geglaubt. Ich weiß nicht, was das zu dir tut. Das gibt mir Gänsehaut. Zu denken, was sie verstanden haben und wie sie gebetet haben. Für uns, für dich. Und wir kennen den wahren Gott jetzt. Ist das nicht fantastisch? Wir waren vorher getrennt, wir waren fremd, wir liefen nach anderen Göttern. Und jetzt kennen wir aus den Nationen, wir kennen den wahren Gott durch Jesus Christus. Sie haben für uns gebetet und sie haben gewartet. Als ich im Theologiestudium war, wohnte ich 1000 Kilometer von zu Hause. Und deshalb habe ich mit Freude jeden Brief aufgemacht von Papa, Mama oder Familienglied. Und einmal hat meine Mutter mir ein Geschenk gesandt. Es war ein Buch. Und das Buch heißt Die Briefe von Samuel Rutherford. Samuel Rutherford war ein Pfarrer und ein Theologe in Schottland. Und wegen seines Glaubens hat er 2 Jahre im Gefängnis verbracht. Er schrieb dann Briefe an Mitglieder seiner Gemeinde. Immer wieder. Und die sind fast alle behalten. Und die sind wunderbar zu lesen, wie ein Mensch, der Gott kennt, Gott verstehen kann. hat so viel Trost in diesen Briefen kommuniziert. Und in einer von diesen Briefen schrieb er an eine Frau: Vergesse nicht, für Israel zu beten. In unserem Unglaube hat sie für uns gebetet. Jetzt ist sie in Unglauben. Wir sollen für sie beten. Nun, Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude. Ich habe bereits von Martin Rinkhardt gesprochen, wie er Freude haben könnte und Glauben haben könnte in schwierigsten Zeiten. In Philipper 4, Kapitel 4, sagt es: Freut euch im Herrn, und wiederum sage ich euch, freut euch. Paulus sagt das mehrmals in Philipper. Es geht sehr viel um Freude in diesem Brief. Freut euch im Herrn, und wiederum sage ich, freut euch. Und wisst ihr, wie die Lage für ihn war? Er war einen römischen Soldat angekettet. Er war im Haft. Und er sagte, freut euch. Denn wenn Jesus in einem Leben kommt, das endet das Leben für immer. Darf ich noch einmal sagen, Sühnung, Vergebung, Freude. Das ist, was Gott tut. Das ist, was Gott für Menschen tut. Und das ist die Basis für Freude. Und in deinem Leben, wenn du Jesus Christus kennst, das ist die Basis für Freude für dich. Und wenn es in deinem Leben nicht so schön gewesen ist letzte Woche oder in den letzten Monaten oder vielleicht gibt es ein Jahr, das ganz richtig schlecht gewesen ist. Wenn du Jesus Christus kennst, hast du Grund zur Freude. Warum? Weil alle Sünden vergeben sind. Du hast eine Freiheit. Du hast eine Freiheit in dir, die andere Menschen nicht haben. Und jetzt möchte ich, dass wir noch ein Lied aufschlagen. Und das ist das letzte Lied. Entschuldige, ich bin so aufgeregt, dass ich weiß nicht mehr, was aus meinem Mund kommt. Johannes, Bibel, okay? Bibelstelle. Johannes Kapitel 7. Das ist nicht das Allerschlimmste, was ein Prediger sagen könnte, wisst ihr? Ich habe einen Professor, der einmal in meiner Gemeinde gepredigt hat. Und da waren 600 Leute, die zugehört haben. Und er hat mit so inbrüstig gepredigt über Mose. Und er sagte, und Gott sagt zu Mose, ziehe deine Füße raus. Es hilft zu wissen, dass sogar die Theologen Fehler machen. Johannes Kapitel 7, Vers 37. An dem letzten großen Tag des Festes. Nicht vergessen, Laubhüttenfest war so groß, so wichtig, dass es hieß einfach das Fest. Am letzten Tag des Festes. Und nicht vergessen, was geschah am letzten Tag des Festes? Also sie hatten ihre Palmenzweige und auch andere Zweige von Bäumen und sie haben sie gewedelt. Und die Priester sind 7-mal um diesem Altar herum gelaufen. Und es gab jemand, der zum Teich Siloam gegangen ist, um Wasser zu holen. War alles symbolisch auf das, was Gott tun wird. Und er brachte dieses Gefäß von Wasser und es gab noch ein Gefäß auf dem Boden und er musste in ein kleines Loch in diesem Gefäß das Wasser hineingießen und jeder hat zugeschaut, wie er das gemacht hat. Und es dürfte nicht raus oder woanders, sondern nur in diesem kleinen Loch. um etwas zu symbolisieren. Merkt ihr, wie das war? Habt ihr das so im Gedächtnis jetzt? Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und alles war still. Alle haben zugehört. Das war überwältigend. Sogar die Wache dort, die normalerweise so eine Unterbrechung stoppen würde, sie sind einfach still geblieben. Und später haben sie zu den hohen Priestern gesagt, niemals hat ein Mensch so gesprochen. Laubhüttenfest, was kommen wird, nicht nur was geschehen ist, Erlösung, was kommen wird. Erlösung, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nationen. Der Heilige Geist kommt. Ich lese das mal vor. Dies aber sagt er von dem Geist, den er empfangen soll, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Es gibt so viele wunderbare Dinge, die durch den Glauben passieren. So viele gute Dinge. Was zum Beispiel? Einige Monate nach diesem Ereignis starb Jesus am Kreuz. Danach ist er leibhaftig auferstanden, starb für unsere Sünden. Schließlich ist er zum Vater hingegangen und 10 Tage nachdem Jesus zum Vater hingegangen ist, sagt die Apostelgeschichte, ist der Heilige Geist auf den Menschen gekommen. Ich lese Vers 37 noch einmal vor. Wer an mich glaubt, entschuldige, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Heil, das Gott einem gibt, ist so wunderbar, dass es nicht nur allein für dich ist. Es geht von dir raus. Andere sehen, wie du lebst. Andere hören, wie du glaubst. Es geht von dir raus. Es hat seinen Effekt auf anderen Menschen. Es gibt so viele wunderbare Dinge, die durch unser Heil geschehen. Ich möchte kurz etwas erzählen von einer Frau in einem Land im Nahen Osten. Mariam heißt sie. Und sie wurde eingeladen zu einer Gemeinde in den USA. Und sie sagt über ihr Land, die Verfolgung wird immer schlimmer. Aber das, was mich ermutigt und mein Glauben ermutigt hat und den Glauben meiner Gemeinde ermutigt hat, ist, dass die Gemeinde wächst in unserem muslimischen Land. Wenn Muslimen die Kraft von Christen und ihre Überzeugung sehen, dann fingen sie an zu überlegen über ihren eigenen Glauben. Und das hilft sie, die Liebe Gottes selbst zu entdecken. In den letzten 5 Jahren, ein Pastor hat über 6000 Muslimen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt. Und was sie weiter sagt, ist, wenn ihr für uns betet, bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Denn Gott gebraucht diese Verfolgung zu seinem Zweck. Und er ist wirklich am Wirken jetzt. Bete für uns, dass wir Mut haben, dass wir ermutigt werden und dass wir für Jesus Christus sprechen. Gott schenkt einem Freude. Söhnung durch Jesus Christus bewirkt am Kreuz. Vergebung persönlich erfahren. Freude. Und diese Freude dauert. Etwas, das Gott allen Menschen anbietet. Und ich möchte sagen, wenn du zu Jesus Christus gehörst und du sagst, bei mir ist wenig Freude, dann frag mal, wie es zwischen dir und Gott steht. Es gibt einen Grund dafür. Denn Gott schenkt Freude. Er möchte, dass du Freude hast. Und zweitens, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht sagen kannst, ich weiß, dass er alle meine Sünden vergeben hat, für allemal. Jesus starb für dich. Du brauchst ihm nur im Herzen annehmen und sagen, Herr Jesus Christus, ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben. Ich danke dir und ich danke dir für das ewige Leben. Wir wollen kurz beten.